Freiheit. Freiheit. Das ist es, was wir heute hören dürfen, was wir hören sollen und müssen an diesem Reformationsfest. Freiheit. Genau darum dreht es sich an diesem heutigen Tag, dem Reformationssonntag 2021, in unserer Predigtperikope, in unserem Predigttext. Paulus ruft uns im Galaterbrief zu: Du bist frei. Hörst du? Du bist frei. Paulus drückt es sogar noch kunstvoller aus in dieser Verdoppelung, wenn er sagt: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Nicht zur Gefangenschaft, nicht zur Knechtschaft. Du bist frei. Ich bin frei. Paulus schreibt das so im Galaterbrief. Ich lese es uns aus dem 5. Kapitel nach der Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist in uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Nun, liebe Schwestern und Brüder, es muss sich wohl religionsgeschichtlich in einer ganz spannenden Zeit zugetragen haben. In einer ganz spannenden Zeit, wo die Trennungsanfänge von Judentum und Christentum stattfanden. Da hat es sich zugetragen, was Paulus hier schreibt. Wir rufen uns in Erinnerung, das wissen Sie, das wissen wir, aber ich sage es trotzdem nochmal, die ersten Christen, die Nachfolgerinnen, die Nachfolger von Jesus waren noch ganz und gar Juden. Waren noch ganz und gar im Judentum beheimatet. Sie aßen und sie fasteten nach den alttestamentlichen Vorschriften. Sie kleideten sich auch so. Sie verhielten sich nach den Weisungen Israels, feierten die Feste, hielten natürlich auch die Feiertage ebenso, wie es die Tora, die 5 Bücher Mose im Alten Testament vorgaben. Und natürlich waren die ersten Christen auch beschnitten. Das Erkennungszeichen des Alten Bundes, des ersten Bundes, den Gott mit Abraham, dem Anfänger des Glaubens, geschlossen hatte, dem Stammvater des Glaubens, einst schloss. Aber die Jahre vergingen, und das kann man ganz gut in der Apostelgeschichte nachlesen, da kamen Menschen zur Gemeinde hinzu, die noch ganz und gar unbedarft waren, so will ich es mal sagen, in den herkömmlichen Geboten und Satzungen und Weisungen und Lebensregeln des Judentums, die keine Israeliten waren, die von den Satzungen des Alten Bundes, des Ersten Bundes überhaupt nichts wussten, bislang auch nicht so lebten, wie es die Tora vorgab und vorschrieb. Und nun ergab sich die Frage: Was machen wir denn mit denen? Was machen wir mit diesen Menschen, die da auf einmal reinkommen und so ganz und gar nicht zu uns passen? Die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die gar nicht wissen, wie dieses Leben seit Generationen als auserwähltes Volk denn funktioniert. Wie kleidet man sich? An solchen einfachen Dingen hat man sich aufgerieben. Was isst man? Wann darf man überhaupt etwas essen? Und wann sollte man es lieber sein lassen? Stellt euch das mal vor, da kommen welche, die ganz anders leben als wir, die anders aussehen, die sich anders kleiden, andere Geschichten und Narrative zu erzählen haben, eine andere Vergangenheit haben, eine andere Herkunft, womöglich aus einer fremden sozialen Schicht, mit einem ethischen Verhalten, das nicht unseren Moralvorstellungen entspricht. Kurzum, Menschen, die von keinem Wort unseres bisherigen Lebens was wissen. Das Einzige, was sie wissen, ist: Ich gehöre zu diesem Jesus. Dieser Jesus ist mein Herr. Ich habe keine Ahnung von euren Satzungen, Geboten, aber dieser Jesus, dem will ich nachfolgen. Was machen wir jetzt mit denen? Dürfen die so bleiben, wie sie sind? Benötigen die nochmal so einen Crashkurs im Glauben und Traditionsfragen? Und was ist mit ihren bisherigen Wertevorstellungen? Sollen unsere Gebote auch ihre Gebote werden? Soll unsere Beschneidung auch ihnen gelten? Kurz und plakativ, müssen sie, damit sie Christen werden können, erst einmal Juden werden? Das ist die große Frage. Und die wurde relativ klar bestritten und auch entschieden. Im Jahre 48 nach Christus tagte dazu das erste große Konzil, das Apostelkonzil in Jerusalem. Ich wäre da gern mal dabei gewesen, wie die damals gestritten haben, damals in der noch jungen Kirche. Die großen namhaften Personen, Petrus und Paulus, standen sich gegenüber im Apostelkonzil 48 nach Christus. Und das Konzil entschied, nein, jene, die nicht nach jüdischer Lebensart bisher lebten, müssen nicht erst diese Lebensart einüben, damit sie Christen sein dürfen. Soweit, so gut. Aber, liebe Schwestern und Brüder, unsere Predigtperikope ist danach geschrieben worden. Paulus hat das nachher entschieden, und das zeigt uns, dass die Entscheidung, die die Apostel damals gestellt hatten und beschlossen hatten, immer wieder in Frage gestellt wurde, zu Zeiten des Paulus mehrmals wieder aufkam, obwohl er schon lange geklärt war, aber es kam mehrmals wieder auf. Warum? Weil wir Menschen uns so gern absichern. Weil wir Menschen uns so gerne absichern, wird diese Frage wieder und wieder gestellt. Und das Tröstliche für mich an der ganzen Sache ist, dass es dieses Bedürfnis nach Absicherung auch schon vor 2000 Jahren gab, auch schon bei den Aposteln gab. Absichern, wenn es Gott mir mit seiner Gnade vielleicht doch nicht so ernst nehmen sollte, da will ich lieber was in Vorkasse gehen. Da will ich lieber etwas erstmal aufbauen, sollte Gott doch es mit seiner Gnade nicht so ernst nehmen. Dann doch lieber Vorkasse, dann doch lieber in Vorleistung oder zumindest in eine Anzahlung geben, damit aus der ganzen Heilsgeschichte auch mal wirklich was wird. Dann mache ich es doch lieber selbst. Und Paulus widerspricht nun vehement. Wer meint, dass er zusätzlich zur Gnade Gottes noch durch das Erfüllen des Gesetzes vor Gott gerecht werden würde, der irrt sich. Du irrst dich. Entweder ich versuche, durch das Halten des göttlichen Gesetzes gerecht und frei vor Gott zu werden, dann muss ich allerdings auch alles halten am Gesetz. Dann muss ich auch wirklich alle Gebote halten, da habe ich zu tun. Rosinen picken geht nicht, sagt Paulus. Ich kann nicht das Gebot mir rausnehmen und das nicht. Ich kann nicht sagen, das ist weniger wichtig für mich und das ist ganz vehement wichtig. Große ethische Debatten brechen da auf. Paulus sagt ganz klar, entweder das ganze Gesetz oder nichts davon. Entweder hältst du dich an das Ganze nach deinen ethischen Maßstäben oder du verlässt dich lieber gar nicht auf das Gesetz. Rosinen picken geht nicht. Entweder Gesetz oder ich gebe mich ganz und gar der Gnade hin und vertraue darauf, dass Gott es gut mit mir meint, mit dir meint, und ich lasse mir seine Liebe gefallen, zu der ich nichts dazu tun kann und nichts wegnehmen kann. Entweder glaube ich diesem Gott, dass er mich liebt und mich gerecht spricht, oder ich misstraue ihm und vertraue lieber auf meine eigene Tüchtigkeit, meine Moral, meine Gerechtigkeit, meine Schaffenskraft. Das habe ich in der Rüstzeit vergangene Woche mal schon gesagt, dass ich das Wort Schaffenskraft erst hier in Nieski gelernt habe. Das kannte ich vorher gar nicht. Zu Geburtstagen wünscht man sich das hier. Schaffenskraft. Ich wünsche dir Schaffenskraft. Mich so noch nie jemand gewünscht, habe das seitdem auch niemanden gewünscht. Ich finde das ein komisches Wort, Schaffenskraft. Man kann sich aber darauf verlassen, man kann es sogar weiter wünschen. Wenige Verse vor unserem Predigttext beschreibt Paulus das nämlich mit einem Bild von Abraham. Sie kennen diese Person, Abraham und seine beiden Söhne, dem Ismael und dem Isaak. Das ist im Galater 4 beschrieben, können Sie zu Hause mal lesen. Gott hatte Abraham nämlich einen rechtmäßigen Erben versprochen, hat gesagt, mit dir soll es gut weitergehen. Ich liebe dich, ich bin dir treu und ich gehe mit dir. Ich habe dir den Erben versprochen. Du stehst unter der Verheißung, du wirst diesen Isaak bekommen. Und was macht der Abraham? Der sichert sich lieber ab. Der sichert sich lieber ab, wenn es mit der Gnade Gottes doch nichts wird. Der kriegt seinen Ismael. falls Gottes Verheißung nicht gelingen sollte, dann habe ich ja wenigstens noch den Ismael. Das ist das Misstrauen, von dem Paulus schreibt. Der Bedarf des Menschen, sich absichern zu müssen. Und Paulus bemerkt in unserem Predigtext, deine eigene Gerechtigkeit wird dir nichts nützen, denn sobald du ein Gebot brichst, sobald du auch nur einmal lieblos handelst, einmal unwahrhaftig bist in deinem Leben oder ignorant, dann ist es aus, dann ist es vorbei. Und wir haben das in den vergangenen Monaten der Pandemie gemerkt, ich habe das immer wieder gemerkt, wie komplex es ist, wenn man sich dem Gesetz hingibt, wenn man sich in Rechtstexte und in Gesetzesvorlagen, in Vorschriften und Bestimmungen vertieft, dann bemerkst du erstmal, dass das Gesetz so eine ganz eigene Dynamik hat und dass das für Laien so gar nicht zu durchblicken ist. Und dann je tiefer du dich da vertiefst, je tiefer du hineingehst, merkst du erstmal, was du alles gar nicht darfst und was du darfst und wie du das verbindest. Und da kann man richtig niedergeschlagen werden. Da kann man richtig niedergeschlagen sein und sich darüber richtig mächtig ärgern, was denn erlaubt und nicht erlaubt ist. Dann kann einem richtig das zu schaffen machen. Und ist ein Gesetz erstmal missachtet worden, dann ist alles, worauf du dann noch hoffen kannst, Gnade. Gnade. Und Paulus sagt, vertrau doch gleich auf die Gnade. Sie macht dich gerecht, sie allein befreit. Paulus schreibt das so: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wohlbemerkt, darum geht es immer wieder. Wenn Sie sich das erste Gebot vor Augen führen, ich bin der Herr, dein Gott, und dann wird häufig ein Satz weggelassen, der ganz wichtig ist, damit man überhaupt die 10 Gebote versteht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei geführt hat, aus der Knechtschaft geführt hat. Ich bin nicht der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Darum geht es nicht. Du kannst ganz vieles als dein Gott bezeichnen. Aber es gibt nur einen, der frei macht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei geführt hat. Du hast es doch erlebt, du Volk Israel. Du hast es doch erlebt. Ich bin's. Und so, das wiederholt Paulus, das bestätigt Paulus, indem er jetzt Christus da hineinsetzt und sagt, das ist doch der Schlüssel zur Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Wovon sind wir frei? Wovon sind wir Menschen frei? Wir sind frei, von allem Druck, uns selbst perfekt machen zu müssen. Wir sind den Erwartungen und Vorstellungen dieser Welt, auch unseren eigenen im Übrigen, nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Wir sind frei von allem Zwang zur Selbstoptimierung, frei von den Kategorisierungen und dem Druck, alles beurteilen zu müssen und alles bewerten zu müssen. Wir dürfen barmherzig sein. Wir dürfen dieser Welt etwas Gutes unterstellen. Wir dürfen eine eigene Meinung haben und uns ist es erlaubt, nach den Logiken der Macht und der Gewalt nicht zu leben. Wir dürfen frei sein von Angst. Martin Luther, ein Mann, an dem man vielleicht am Reformationstag auch etwas denken sollte, das tue ich hiermit auch, schrieb im Jahre 1520 einen markanten, einen bahnbrechenden Satz. Er schrieb, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Wir würden heute sagen, und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Du bist frei, du bist niemandem untertan. Nicht deiner Angst, nicht deinem Zorn, nicht deiner Ohnmacht oder Trauer, nicht deiner Vergangenheit. Nicht dem Zwang, mit dem Strom zu schwimmen, nicht dem Zwang, dich selbst zu rechtfertigen. Du bist frei davon. Und Luther schreibt wenig später in seiner Schrift, wie wir diese Freiheit erworben haben, nämlich durch die Verbindung mit Christus. Wir sind frei geworden durch die Verbindung mit Christus. Luther greift da das schöne biblische Motiv von Braut und Bräutigam auf. Der Mensch und Christus, Braut und Bräutigam. Ein Fleisch, so heißt es in der Bibel, im Epheserbrief, und eine Seele, weil du zu Christus gehörst, ist alles, was sein ist, auch deine. Und weil du zu Christus gehörst, ist alles, was dich auszeichnet und dir zu schaffen macht, auch seine Last. Für wahr, er trug unsere Schmerzen, er trug unsere Krankheit. Christus und Mensch, du und Christus, Braut und Bräutigam. Luther schreibt dazu: Hier erhebt sich nun der fröhliche Wechsel, dieweil Christus Gott und Mensch zugleich ist, welcher nicht gesündigt hat und seine Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist. Wenn er sich dann der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring, das ist der Glaube, selbst zu eigen macht und nicht anders tut, als er getan hat, die Sünde, so müssen meine Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Das ist so ein schönes, derbes Lutherdeutsch. Verschlungen und ersäuft. Das meint Luther mit dem Bild der Braut und des Bräutigams, das Bild der Ehe, wo Leid und Freude miteinander geteilt und getragen werden und miteinander ertragen werden, wo Lasten abgenommen werden im Idealfall und Trost gegeben wird. Was für den einen gilt, das gilt auch für den anderen. Und worunter der eine leidet, das trägt sie mit. Und worunter sie leidet, das trägt er auch mit. Das ist diese Beziehung im Glauben zwischen Menschen und Christus, zwischen Bräutigam und Braut. Der eine hilft zu tragen, er erträgt unsere Schuld, unsere Scham, unsere Verzweiflung und unsere Wut und auch unsere Fehlentscheidungen, unsere Unzulänglichkeiten und Ohnmacht. Und in ihm werden sie verschlungen und sind sie ersäuft. Ja. Schön, Herr Pfarrer, können Sie jetzt sagen. Davon spüre ich aber gar nichts. Davon spüre ich sehr so wenig. Ich fühle mich ganz und gar nicht frei. Ich merke nicht, dass Christus mich trägt oder mich gar befreit hat. Davon merkt man ja gar nichts. Und das gibt es ja immer wieder. Das hört sich alles so schön an, aber eben auch so theoretisch, so verkopft, so lutherisch. Wir warten auf die Gerechtigkeit, schreibt Paulus. Wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes, so schreibt es Paulus in unserem Predigtext. Ja, Glaube heißt auch, und das habe ich schon oft gesagt, aber ich sage es nochmal, Glaube heißt auch, warten zu können. Warten zu können und geduldig zu sein. Ja, manchmal müssen wir auf Gott warten. Glauben heißt, warten zu können, ganz besonders dann, wenn ich von diesem Mitgehen Christi, von dieser Gnade, von Verheißungen gar nichts spüre. Manchmal lässt Gott auf sich warten. Das haben wir auch in der Rüstzeit vergangene Woche gelesen, wie da Jesus hinten schlafend auf einem Kissen liegt im Boot, während drumherum der Sturm tobt und die Jünger ersäufen. Angst haben zumindest, dass sie ersaufen. Und Jesus schläft. Manchmal müssen wir warten auf Gott. Und das fordert Geduld, ja, und das gehört auch zum Glauben dazu. Aber zeuge du in deiner Ungeduld keinen Ismael, bloß weil du den Isaak, der verheißen ist, nicht abwarten kannst. Warte auf die Gerechtigkeit, die Gott für dich und mich bereithält. Vertraue darauf, dass Gott dich liebt und nimm das nicht selber in die Hand. Da bist du wieder ganz und gar beim Abraham, der sich wieder absichern will, der sich doch nochmal absichern will. Vertraue darauf, dass Gott sich zeigt mit seinem Segen und seiner Verheißung. Schön, Herr Pfarrer, können Sie jetzt zum Schluss nochmal sagen, heißt das damit, dass für mich die Gebote und die Gesetze dann gar keine Bedeutung mehr haben, dass ich dann frei bin, dass ich tun und lassen kann, was ich so will? Nun ja, da müssen wir nochmal zum Schluss zu Martin Luther kommen und ihm zuhören, der im selben Werk übrigens, in dem er von der Freiheit des Christenmenschen schrieb, auch diesen einen Satz schrieb: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wie passt das zusammen? Er ist ein freier Mensch und niemandem untertan, und andererseits ist er ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Wenn ich Christus angehöre, er mein Bräutigam und ich seine Braut bin, dann wird sich dies auch äußern. Dann richte ich mich nicht nach den Äußerlichkeiten, aber mein Glaube wird sich dennoch Äußerungen suchen und wird nach außen kommen und unweigerlich den Geboten entsprechen, dann werde ich Frucht tragen. Darum brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Es wird sich ereignen. Früchte werden daraus wachsen. Wie das zwischen Braut und Bräutigam häufig der Fall ist, dass dann automatisch Früchte hervorpurzeln und dann einfach da sind. Und das gar nicht anstrengend war, zumindest nicht für den Mann. Häufig nicht für den Mann. Früchte werden daraus wachsen. Ganz unweigerlich aus Braut und Bräutigam, aus dir und Christus. Das Wichtige ist nicht, dass du diese Früchte anstrebst, sondern dass du Christus anstrebst, deinem Bräutigam. Der eine, der Grund ist. Und diesen einen Grund kann niemand wegnehmen. Und so schreibt zuletzt auch Paulus, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist der letzte Satz. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Dieser Glaube an den auferstandenen Herrn, Jesus Christus, wird sich in der Liebe zeigen. Denn das gehört zusammen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist nicht zu trennen voneinander. Und das ist die Erfüllung aller Gebote. So lasst es euch nochmals zusprechen. Du bist frei. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Amen.